Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Thielko Gries. Guten Abend. 75 Jahre, das ist überhaupt kein runder Geburtstag. Aber gemessen daran ist ganz schön viel los, weil das Grundgesetz seit 75 Jahren jedenfalls in den westlichen Teilen Deutschlands gilt. Wir berichten gleich vom Staatsakt heute in Berlin. Danach schildern wir das Zerwürfnis innerhalb der Fraktion Identität und Demokratie. Das ist eine Fraktion im Europaparlament, zu der bis heute Nachmittag auch die deutschen AfD-Abgeordneten gehörten, bis sie ausgeschlossen wurden. Und dann ist auch noch ein Thema, dass Israels Militär nach ARD-Recherchen ein geheim gehaltenes Gefängnis unterhalten soll, in dem Palästinenser misshandelt werden sollen. Und in einer halben Stunde hören Sie hier im Deutschlandfunk den Hintergrund heute unter dem Titel Waldbrände in Europa, wie die EU zusammenarbeitet und hilft. Heute, vor 75 Jahren also, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz verkündet. Es galt erst einmal nur für die westlichen Besatzungszonen, dann für die Bundesrepublik. Und die Geschichte hat dann so gespielt, dass das GG, wie es abgekürzt wird, immer noch gilt. Und in Berlin ist heute gefeiert worden und wird heute Abend übrigens immer noch. Auch in der alten Westhauptstadt in Bonn wird gefeiert und übrigens auch in Karlsruhe am Sitz des Bundesverfassungsgerichts. Dort bildet jetzt gerade ein zivilgesellschaftliches Bündnis eine Menschenkette um das Verfassungsgericht herum. Und eine, die mitmacht, Stefanie Walli, die erklärte heute Mittag hier im Deutschlandfunk ihre Motivation.
Wir haben schon das Gefühl, dass das etwas ist, was momentan in dieser Gesellschaft ein immer zunehmenderes Problem wird, dass also die Menschen Freiheit mit Egoismus verwechseln. Und das ist ein falscher Freiheitsbegriff, sondern die Freiheit soll ja für alle Menschen gelten, die hier tatsächlich dann auch leben in diesem Land. Und deswegen ist Freiheit immer mit Verantwortung verbunden. Das heißt auch den Einsatz für den Nächsten und die Nächste.
Von Karlsruhe gehen wir jetzt nach Berlin zum Staatsakt zur Feier des Grundgesetzes. Gudula Geuter berichtet und den Anfang macht die Kinderhymne von Bertolt Brecht.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand.
Bertolt Brechts Kinderhymne, gesungen auf die Melodie Josef Haydns, das war eines von vielen Elementen eines Staatsaktes, der gleichzeitig auch ein Fest sein sollte. Ein 75. Geburtstagsfest für das Grundgesetz, dessen Verbürgungen Prominente in einem Film vorlasen, darunter die zentrale Vision, vorgetragen von Margot Friedländer, die den Holocaust überlebt hat.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte in seiner Rede an die Gräuel des Nationalsozialismus, an den historischen Hintergrund, vor dem die Mütter und Väter des Grundgesetzes diese Verbürgungen niederschrieben.
Der Staat sollte für die Menschen da sein, hieß es damals, nicht umgekehrt. Oder noch kürzer, nie wieder.
Das Grundgesetz garantiere Freiheit und es erwarte Verantwortung, seit der Wiedervereinigung vor 25 Jahren auch im Osten Deutschlands. Steinmeier dankte denen, die in der DDR für die Freiheit aufgestanden seien und ihrem Mut und fügte hinzu:
Ja, nicht alles, aber so vieles ist uns seitdem gemeinsam gelungen. Deshalb schmerzt es mich, wenn manche im Osten mich fragen, was hat dieses Grundgesetzjubiläum eigentlich mit mir zu tun? Aber ich versichere Ihnen, mich stört es ganz genauso, dass manche im Westen immer noch nicht wahrhaben wollen, dass sich unser ganzes Land verändert hat seit 1989.
Nicht nur an dieser Stelle zeigte er sich nachdenklich. Er nannte es Unbehagen mit der Verfassungswirklichkeit, wenn Menschen mit der ungleichen Verteilung von Armut und Reichtum haderten, mit Antisemitismus, Hass auf Andersdenkende, Gewalt gegen Journalisten oder gegen Frauen im Netz. Gründe, wie er meint, die Wirklichkeit zu hinterfragen, nicht die Verfassung.
Das Grundgesetz ist keine Bilanz, sondern ein Auftrag. Es ist nicht das Ziel, sondern Kompass.
Angesichts der großen Herausforderungen, Steinmeier nannte Corona, den Angriff Russlands auf die Ukraine, den Krieg im Nahen Osten, dürfe die Antwort nicht Kleinmut oder Selbstzweifel sein.
Es wäre ganz falsch, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich eine bequemere Vergangenheit einfach herbeizuträumen. Und falsch ist nach meiner festen Überzeugung auch, täglich den Untergang des Landes zu beschwören. Das ist alles falsch, weil alles, das lähmt, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns jetzt behaupten.
Die Bedrohung durch Russland und die Verrohung des öffentlichen Diskurses waren zwei Gründe, warum er von einer Zeit der Bewährung sprach. Eine Zeit der Bewährung sehen derzeit viele auch für das Grundgesetz selbst. Am Morgen hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann angekündigt, bis zum Sommer könnten konkrete Vorschläge dafür vorliegen, wie insbesondere das Bundesverfassungsgericht durch Änderungen des Verfassungstextes geschützt werden könnte. In der ARD betonte der FDP-Politiker aber auch:
Die wichtigste Stütze ist immer die breite Mehrheit der Bevölkerung, die hinter einer Verfassung stehen muss. Denn wenn Demokratie nicht auf genug Demokraten trifft, dann können auch gute Verfassungen scheitern. Das haben wir in der Weimarer Republik gesehen.
Die Zustimmungswerte zum Grundgesetz sind nach Umfragen hoch. Im Westen Deutschlands allerdings deutlich höher als im Osten. Einige, wie der frühere Bürgerrechtler Günter Noke, führen das auch darauf zurück, dass die Wiedervereinigung nicht mit einem gemeinsamen Prozess der Verfassungsgebung verbunden war.
So etwas wie der Versuch, ja, gleichberechtigt in die deutsche Einheit zu gehen und dieses Manko des Beitritts etwas abzumildern. Aber ich glaube, das war sehr idealistisch.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wirbt deshalb für eine Volksabstimmung über das Grundgesetz. Seine Amtskollegen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke und Rainer Haseloff, lehnen das ab und treten stattdessen dafür ein, dass Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West abgebaut werden.
Gudula Geuter über den Staatsakt in Berlin. Die Alternative für Deutschland stellt seit der bislang letzten Europawahl 9 Abgeordnete im Europaparlament. Einer von denen, Maximilian Krah, ist in den vergangenen Wochen einem größeren Publikum bekannt geworden, wegen des Spionageverdachts gegen einen seiner Mitarbeiter, wegen des Bestechlichkeitsverdachts gegen Krah selbst. Er ist weiterhin Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl. Und zuletzt hat Krah einer italienischen Tageszeitung noch ein Interview gegeben und darin gesagt, dass nicht alle Mitglieder der Waffen-SS Verbrecher gewesen seien. Woraufhin erst die französischen Abgeordneten vom Rassemblement National sagten, wir wollen mit Krah und den anderen AfD-Abgeordneten nicht mehr in der gemeinsamen Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament sitzen. Und dann wurden es immer mehr, die das auch nicht mehr wollten. Peter Kapernes zugeschaltet aus Brüssel. Turbulenter Tag für die AfD, wegen der AfD heute in Brüssel. Was ist genau geschehen?
Tja, der Höhepunkt dieses Tages, das war wohl die E-Mail, die aus der ID-Fraktion versendet wurde um 16.25 Uhr. Und darin hieß es ganz knapp, die ID habe den sofortigen Ausschluss der AfD-Abgeordneten beschlossen. Und zur Begründung heißt es dort ganz knapp, man möchte nicht mehr mit Maximilian Krah in Verbindung gebracht werden. Und diese Mitteilung aus der Fraktion Identität und Demokratie war ein stundenlanger Showdown vorausgegangen. Gestern, du hast es gesagt, Hilko, hat Marine Le Pen deutlich gemacht, dass sie auf Distanz zur AfD geht. Sie hat auch die AfD-Führung in Berlin kritisiert. Der Rassemblement National stellt allerdings nur die zweitgrößte Abgeordnetengruppe innerhalb der ID-Fraktion. Die größte Delegation, das ist diejenige von Matteo Salvini, des italienischen stellvertretenden Ministerpräsidenten. Und auch der ist mit seiner Lega dann nachgezogen und auf Distanz zur AfD gegangen. Und damit war klar, die beiden Schwergewichte, die wollen mit der AfD nichts mehr zu tun haben. Und damit war die AfD nicht mehr haltbar, weil diese Parteien offenbar fürchteten, dass die Aktionen von Maximilian Krah, die Positionen der AfD, zu ihren Lasten gehen könnten bei den Europawahlen am 9. Juni. Und erst recht unzufrieden waren sie dann mit der lauwarmen Reaktion der AfD-Führung in Berlin, die Maximilian Krah nur verbot, weitere Auftritte im Wahlkampf zu absolvieren. Und als sich dann abzeichnete, dass der Ausschluss der AfD eigentlich sich anbahnen würde heute im Laufe des Tages, da hat dann deren Gruppenchefin Christine Andersson hier noch einmal in Brüssel in der Fraktion versucht, den Ausschluss zu verhindern. Und sie hat beantragt, bei der Fraktionsspitze nur Maximilian Krah auszuschließen. Aber da war der Zug dann offensichtlich bereits abgefahren. Am frühen Nachmittag hat es eine schriftliche Abstimmung unter den Mitgliedsparteien gegeben und deren Ergebnis war eine klare Mehrheit für den Rauswurf der AfD.
Wie geht es weiter für die AfD nach der Europawahl?
Das ist offen. Die Fraktionen formieren sich neu nach den Europawahlen traditionell. Die ID-Fraktion ist ja auch erst zu Beginn dieser Legislaturperiode gegründet worden. Jedenfalls stellen wir fest, dass sowohl in der einen rechtsnationalen Fraktion, die angeführt wird von Giorgia Melonis Fratelli d'Italia, als auch jetzt bei der AfD, bei den großen Parteien, eine Neigung dazu besteht, sich gemäßigt zu geben und sich von Radikalen zu trennen. Und zu diesen Radikalen par excellence, na, da zählen im Europaparlament eben die AfD. Und die wird schauen müssen, ob sie neue Bündnispartner findet für eine neue Fraktion. Denn ohne Fraktion steht die AfD schlecht da. Das heißt, weniger Redezeit und vor allem viel, viel weniger Geld aus den Kassen der Steuerzahler.
Ganz herzlichen Dank. Peter Kapern war das, unser Korrespondent in Brüssel. Und wir haben heute noch eine Nachricht aus dem Kosmos sozusagen der AfD. Die Junge Alternative, die Nachwuchsorganisation der AfD in Thüringen, die ist nach Angaben des Verfassungsschutzes Thüringen gesichert rechtsextrem. Barbara Legner-Meesmann.
Nach Ansicht des Amtes sind die von der JA vertretenen Positionen unvereinbar mit dem Grundgesetz und der Thüringer Landesverfassung. Seit 2021, seitdem die Jugendorganisation der AfD offiziell vom Thüringer Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet wird, habe sie sich nicht politisch gemäßigt. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Im Laufe der Zeit seien insbesondere beim Spitzenpersonal sukzessive gemäßigtere Personen marginalisiert und abgewählt worden. Nach Ansicht des Thüringer Amts für Verfassungsschutz bezieht sich die derzeitige JA Thüringen regelmäßig auf ein ethnisch homogenes deutsches Staatsvolk und eine deutsche Abstammungsgemeinschaft. Eine solche Vorstellung formuliert laut Verfassungsschutz biologistische Annahmen darüber, wer Deutscher sein kann und wer nicht. Das stehe im Widerspruch zum Grundgesetz. Gruppen, denen die JA das Deutschsein aberkennt, würden mit ähnlich rassistischen Annahmen als pauschalkriminell abgewertet, so die Verfassungsschützer. Thüringens AfD-Sprecher Torben Prager sagte MDR Thüringen in einer ersten Reaktion, er sei über die neue Einstufung nicht verwundert. Der Verfassungsschutz befinde sich in einem so wörtlich offenen Kampf gegen die AfD und versuche wiederholt, sie und ihre Organisationen zu diffamieren. Die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch bedeutet, dass der Geheimdienst die JA auch mit nachrichtlichen Methoden überwachen kann. Dazu gehören der Einsatz von V-Leuten oder das Abhören von Telefonen.
Barbara Meesmann aus Erfurt war das. Gehen wir in den Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bezeichnet die israelische Armee sehr häufig als die moralischste Armee der Welt. Nach Recherchen des ARD-Magazins Monitor unterhält Israel ein geheimes Gefangenenlager, in dem Menschenrechte systematisch missachtet werden sollen. Hanna Resch trägt die Recherchen zusammen.
Sufyan Abu Salah sitzt in seinem Zelt in Gaza und desinfiziert den Stumpf seines Beins, der unterhalb der Hüfte endet. Das Bein hat er in israelischer Gefangenschaft amputiert bekommen. Schlafen kann er nicht mehr richtig seit der Freilassung. Ich habe Albträume aus dem Gefängnis, dass sie mir auch noch das zweite Bein abschneiden. Sufyans Albträume handeln von einem Ort im Süden Israels, Stetiman. Ein Gefangenenlager, das direkt nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober aufgebaut wurde. Gefangene aus Gaza werden dorthin gebracht und befragt, bis sie in ein reguläres Gefängnis verlegt oder freigelassen werden. Sufyan hat lange überlegt, ob er mit uns sprechen soll. Die meisten der wieder nach Gaza Entlassenen sprechen nicht. Sie trauen sich nicht oder sind traumatisiert. Früher war Sufyan ein einfacher Taxifahrer, sagt er. Immer wieder habe er den Soldaten gesagt, er habe nichts mit der Hamas zu tun. In dem Lager habe er bis zu 16 Stunden knien müssen, die Augen verbunden und Hände gefesselt. Sie seien mit Eisenstangen geschlagen worden. Es gab Insassen, die sich selbst eingenässt haben, aus Angst. Großer Angst vor den Hunden, die reingekommen sind. Was man den Hunden sagt, machen sie. Sie haben gesagt, beißt, beißt, zerfetzt. Sufyans Schilderungen decken sich mit hunderten anderer Berichte von freigelassenen Palästinensern. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk hat sie gesammelt. Es ist nicht so, dass wir 120 oder 150 interviewt haben und es einer von 150 war. Es ist flächendeckend. Das sagt uns Juliette Thoma, die Pressesprecherin des UN-Palästinenser-Hilfswerks. Neben dem Gefangenenlager wurde auch ein Feldlazarett für die Gefangenen errichtet. Dahin kam auch Sufyan, nachdem sich eine Wunde am Fußgelenk entzündet hatte. Im Militärkrankenhaus haben sie uns die Kleidung weggenommen. Sie haben uns Windeln angezogen. Ich war natürlich im Bett und gefesselt. Alle 4 Tage haben sie die Pampers gewechselt. Diese Schilderungen decken sich auch mit Aussagen eines Arztes, der im Feldlazarett arbeitet und einen Brief an den israelischen Verteidigungsminister und das Gesundheitsministerium geschrieben hat. In dem prangert er die Zustände dort an. Erst diese Woche, schreibt der Arzt, wurden 2 Gefangenen aufgrund der Verletzungen durch Fesseln die Beine amputiert. Ein anonymer Israeli erzählt uns zudem, dass es keine adäquate Versorgung der Patienten gebe, was zu vielen Amputationen führe. Genau das passiert Sufyan. Nach einigen Tagen wird er von den Soldaten in ein ziviles Krankenhaus in Tel Aviv gebracht. Die Ärzte dort sagen ihm, sein Bein müsse amputiert werden. Ich bin ein Zivilist, habe ich geschrien. Ich weiß nicht, warum sie mich entführt haben. Das ist eine Entführung. Sie haben mich aus Gaza entführt. Nach der OP kommt er zurück ins Gefangenenlager und nach ein paar Tagen zurück nach Gaza. Die israelische Armee antwortete auf unsere Recherchen, sie handle in Übereinstimmung mit internationalem Recht und habe keine Vorwürfe wegen Fehlverhaltens im Fall Sufyan erhalten. Tal Steiner, die Direktorin der israelischen NGO Committee Against Torture, sagt, die Ansammlung all dieser Zustände stelle nach internationalen Maßstäben Folter und Misshandlung dar.
Hanna Resch über ein geheim gehaltenes israelisches Gefangenenlager. 23 Millionen Menschen auf der Insel, aber rund 1,4 Milliarden Menschen auf dem Festland. Das ist der Vergleich der Bevölkerungen zwischen Taiwan und Festlandchina. Die Volksrepublik, kommunistisch regiert, behauptet einen Anspruch auf das demokratisch regierte Taiwan zu haben und hat Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Alles nur eine Übung, beruhigt Peking, will beruhigen, wählt aber zugleich wenig friedfertige Formulierungen. Einzelheiten von Benjamin Eisel.
Im chinesischen Staatsfernsehen werden Bilder gezeigt von Kriegsschiffen, von rennenden Soldaten und von Kampfjets. Am Morgen hat Chinas Militär Manöver rund um Taiwan gestartet. An den gemeinsamen Übungen seien das Heer, die Marine, die Luftwaffe und Raketentruppen beteiligt. Die Manöver würden in der Taiwanstraße sowie nördlich, südlich und östlich der Insel abgehalten, teilte das chinesische Militär mit. Auch die Gebiete rund um von Taiwan kontrollierte Inseln seien betroffen, darunter Mazu und Xinmen, die nur wenige Kilometer vom chinesischen Festland entfernt liegen. Es gehe darum, 2 Tage lang die Kampfbereitschaft zu testen. Außerdem wolle man mit den Militärübungen die so wörtlich separatistischen Handlungen der taiwanischen Unabhängigkeitsbefürworter bestrafen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, legte am Nachmittag in gewohntem Ton nochmal nach. Taiwans Unabhängigkeit sei eine Sackgasse. Das chinesische Volk werde die nationale Souveränität und territoriale Integrität schützen. Alle Aktionen der taiwanischen Separatisten würden von 1,4 Milliarden Chinesen abgewehrt, so der Sprecher. Den Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan werde mit der historisch vorgegebenen Vereinigung Chinas eine Niederlage zugefügt. Die Manöver des chinesischen Militärs kommen 3 Tage nach der Amtseinführung des neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te. Die Staats- und Parteiführung in Peking bezeichnet den China-kritischen Politiker als Separatisten. Er war am Montag in Taipeh vereidigt worden. Lai Ching-te sagte bei einem Truppenbesuch, er habe Vertrauen in das taiwanische Militär. Ich stehe mit meinen Brüdern und Schwestern im Militär an vorderster Front, um die nationale Sicherheit zu schützen. In diesem Moment widmet die internationale Gemeinschaft dem demokratischen Taiwan große Aufmerksamkeit. Angesichts äußerer Herausforderungen und Bedrohungen werden wir weiterhin die Werte Freiheit und Demokratie verteidigen und den Frieden und die Stabilität in der Region schützen.
Benjamin Eisel über die chinesischen Militärübungen rund um Taiwan. Dass die AfD ausgeschlossen worden ist aus der Fraktion im Europaparlament, darüber haben wir vor wenigen Minuten in dieser Sendung schon gesprochen und berichtet. All diese Entwicklungen finden statt 2,5 Wochen vor der Europawahl. Und weil die also praktisch vor der Tür steht, hat es heute Nachmittag im EU-Parlament in Brüssel eine etwa 1,75-stündige Debatte gegeben. Der 5 Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten auf Englisch miteinander. Klaus Remme hat all das verfolgt, zugehört, beobachtet. Hat dieser AfD-Ausschluss, über den wir schon gesprochen haben, irgendeine Rolle gespielt?
Nein, Tirko Gries, diese Diskussion wurde mit anderen Themen geführt. Die AfD spielte keine Rolle, was möglicherweise auch daran lag, dass es kein Vertreter der beiden rechten politischen Gruppen im Europäischen Parlament auf die Bühne geschafft hatte. Das lag schlicht daran, dass sie zwar eingeladen waren, aber den Regeln entsprechend waren nur Kandidaten, Spitzenkandidaten eingeladen worden, die den Anspruch haben, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin nachfolgen zu wollen. Und die beiden Rechtsfraktionen im Europäischen Parlament haben keinen solchen Kandidaten aufgestellt.
Fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Welches Format hatte diese Debatte?
In der Tat, Ursula von der Leyen habe ich schon erwähnt, Nicola Schmidt von den Sozialdemokraten, Terry Reinke von den Grünen, Sandro Gozi für die Liberalen und Walter Bayer von der Linken. Diese haben miteinander gesprochen und gestritten. Moderiert wurde das Ganze von zwei Journalisten, einem aus Tschechien und eine Kollegin aus Belgien. Eine aufwendig produzierte Podiumsdiskussion. Sie fand physisch im Europaparlament statt. Dort hatte man eigens eine Bühne aufgebaut und das Ganze wurde übertragen zu einem Live-Publikum in allen 27 Ländern und von dort wiederum kamen Fragen an die Kandidaten zurück. Also ein Format, das auch bei 105 Minuten nach meinem Eindruck nicht langatmig wurde, weil es immer wieder aufgebrochen wurde, auch durch Einzelinterviews, wo die Kandidaten dann ausführlicher befragt wurden.
Welche Themen standen im Vordergrund?
Die Themenblöcke, die standen vorher fest, 6 an der Zahl. Es ging etwa um Wirtschaft und Arbeitsplätze, um Verteidigung und Sicherheit, Klima und Umwelt und das Thema Demokratie schützen. Und dort, würde ich sagen, kam es zu dem interessantesten Austausch etwa. Das hören wir hier gleich, als Walter Bayer von der Linkspartei und Terry Reinke den Liberalen Sandro Gozi stellten mit Blick auf die Regierungsbildung in den Niederlanden mit Geert Wilders, wo eine liberale Partei beteiligt ist.
I'm shocked by that what I hear from the Netherlands. It cannot be that liberal parties ally with the far right.
You cannot just tell us that you are going to solve this after the election. Have an extraordinary group meeting and expel VVD from your group.
Also, ich bin geschockt über das, was in den Niederlanden passiert, sagte Walter Bayer, und Terry Reinke sagte, sie können nicht bis nach den Wahlen warten. Werfen Sie diese Partei aus der Gruppe heraus. Sandro Gozi sagte,
there is no government in the Netherlands. We are concentrated on the 9th of June. And on the 10th of June, we will have a clear debate and we will discuss democratically like any group should do.
Noch ist keine Regierung gebildet. Wir werden unsere Entscheidung nach der Wahl treffen. Und Nicola Schmidt von den Sozialdemokraten, der traf einen ganz ähnlichen Ton gegenüber Ursula von der Leyen, als er auf Frau Meloni aus Italien zu sprechen kam.
I cannot imagine that her idea of Europe is the same you have.
Ihre Idee kann doch wohl nicht die sein, die Sie haben von Europa. Frau von der Leyen fragte Herr Schmidt, seine Kommissionspräsidentin.
She is clearly pro-European. Against Putin, she's been very clear on that one. And pro-rule of law, if this holds, and then we offer to work together.
Sie sagte, Meloni ist pro-Europa, sie ist anti-Putin und ob es mit der Rechtsstaatlichkeit halte, wisse man nicht. Wenn es so sei, würde man ein Angebot zur Zusammenarbeit machen.
Die Debatte der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten vor der Europawahl. Dankeschön, Klaus Remme. Danke nach Brüssel. Ein weiterer hoher Funktionär im russischen Verteidigungsministerium ist heute wegen Bestechungsvorwürfen festgenommen worden. Solche Aktionen der Strafverfolger dienen im russischen System meistens dazu, ein bisschen Korruptionsbekämpfung ins Schaufenster zu stellen und andere Rechnungen zu begleichen. Den Krieg gegen die Ukraine, den setzt der Apparat unvermindert fort, berichtet uns jetzt Andrea Beer aus Kiew.
Der russische Dauerbeschuss geht weiter auf Menschen und die zivile Infrastruktur in Kharkiv und in der umliegenden Region. Die ostukrainische Großstadt liegt nur rund 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Am späten Donnerstagvormittag ließ Moskau Kharkiv mit 9 Raketen angreifen. 3 weitere russische Raketen trafen das Dorf Ljubotin in der Region. Nach Angaben der Polizei Kharkiv wurden bei diesen erneuten russischen Angriffen mindestens 7 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Die meisten Toten und Verletzten gab es durch einen Raketeneinschlag in eine große Buchdruckerei in Kharkiv, in deren Produktionshalle anschließend ein Feuer ausbrach. Feuerwehr und der Katastrophendienst würden unter den Trümmern noch nach Verschütteten suchen, so Sinehubow. Er betonte, Russland habe ausschließlich zivile Infrastruktur und Zivilisten getroffen. Die ukrainische Eisenbahn teilte mit, im Gebiet Kharkiv seien bei Angriffen auf die Infrastruktur mehrere Mitarbeiter in Notunterkünften verletzt worden. Glücklicherweise habe es keine Toten gegeben, hieß es. Die Züge führen nach Plan. Russische Terroristen würden sich die Tatsache zunutze machen, dass die Ukraine zu wenig Flugabwehr habe. Das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky in sozialen Netzwerken. Das sei nicht die Schwäche seines Landes, sondern die der Welt, die es noch immer nicht wagen würde, Terroristen so zu behandeln, wie sie es verdienen würden.
Andrea Bär war das aus Kiew. Wegen der schweren Unruhen in dem französischen Überseegebiet Neukaledonien ist der französische Präsident Macron in die Region gereist. Und ob was dabei rausgekommen ist, hören wir von Stephanie Markert.
Er habe sein Maximum getan, so Frankreichs Präsident Macron. Er hat sich über 20 Stunden ins Flugzeug gesetzt, um nach Nouméa zu fliegen, über 10 Stunden vor Ort Zeit genommen, um mit den Konfliktparteien zu sprechen. Seine Priorität? Die Gewalt müsse aufhören. Vor dem Hintergrund einer angespannten sozialen Lage haben vor allem junge Leute in den letzten Tagen geplündert, gebrandschatzt und Straßen blockiert. Sie protestieren gegen eine Wahlrechtsreform, die vermeintlich den Einfluss der indigenen Bevölkerung schmälert. Eigentlich sollte der Kongress aus Parlament und Senat in Kürze das neue Wahlrecht annehmen. Mit dieser Reform würden Zugezogene, die seit 10 Jahren auf der Insel leben, bei Provinzwahlen mit abstimmen dürfen. Macron schließt nun ein Referendum darüber nicht aus. Er will einen klaren Kurs mit akzeptablen Fristen. Sein Mehr-Etappen-Plan sieht vor: Abbau der Straßenblockaden, Rückkehr zur Ruhe, Aufhebung des Ausnahmezustands, Wiederaufnahme des Dialogs. Dann sei er der Erste, der vorschlage, sich mehr Zeit für einen globalen Vertrag zu nehmen, der in die Verfassung kommt.
Mehr zu Neukaledonien hören Sie in unserem Podcast, der Tag in der DLF-Audiothek-App. Noch ist Ulrich Kelber Bundesdatenschutzbeauftragter und er hat nun den Bundesnachrichtendienst verklagt. Aus welchen Gründen er das tut, das hören wir von Johannes Kulms.
Die Klage gegen den Auslandsgeheimdienst ist ungewöhnlich und erscheint zunächst abstrakt. So verklagen Kelber und seine Behörde den BND vor dem Bundesverwaltungsgericht auf Akteneinsicht. Weil der BND aber ein Geheimdienst ist, bleibt geheim, um welche Akten es sich handelt. Der Bonner Behörde geht es allerdings vor allem ums Prinzip. Sie kontrolliert den Datenschutz bei Bundesnachrichtendienst, Bundesverfassungsschutz und militärischem Abschirmdienst. Denn dass Menschen nicht wissen, dass deutsche Geheimdienste Daten über sie erheben, bedeutet nicht, dass ihre Daten damit ungeschützt sind. Im Gegenteil. Wenn die Bonner Behörde nun zum Beispiel prüft, ob Daten rechtmäßig erhoben wurden oder ob sie gelöscht werden müssten, brauchen die Mitarbeiter Zugang zu den entsprechenden Unterlagen. Dieser Zugang sei in diesem Falle verweigert worden. Und eine Beschwerde an das für den BND zuständige Bundeskanzleramt sei, wie schon in anderen Fällen zuvor, unberücksichtigt geblieben. Die Bonner Behörde argumentiert deshalb, de facto entscheiden damit BND und Bundeskanzleramt, was die Datenschützer sehen dürfen. Das wiederum widerspreche der vorgesehenen unabhängigen Kontrolle. Kelber fordert Konsequenzen, zum Beispiel die Möglichkeit, bei Konflikten über die Akteneinsicht unabhängige Gerichte entscheiden zu lassen, so wie in diesem Fall, der aber eine Ausnahme ist. Noch besser für seine Behörde wäre ein Anordnungsrecht. Denn auch, dass die Geheimdienste die entdeckten Verstöße im Sinne der Datenschützervorgaben korrigieren, ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Kelber selbst wird den Ausgang der Klage nicht mehr im Amt erleben. Er führt die Geschäfte nur noch kommissarisch. Seine Nachfolgerin Luisa Specht-Riemenschneider wurde bereits vom Bundestag gewählt und soll ihn Anfang Juli ablösen.
Über die Klage gegen den BND war das Johannes Kuhn. Unter ihrem Vorstandsvorsitzenden Rolf Breuer ist die Deutsche Bank internationaler geworden, größer und wichtiger. Rolf Breuer ist nun gestorben. Alexander Schmidt.
Breuer sei gestern im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Breuer arbeitete nahezu sein komplettes Berufsleben bei der Deutschen Bank. In seiner Zeit als Vorstandssprecher des Geldhauses von 1997 bis 2002 baute er das internationale Geschäft und den Börsenhandel aus. Mit nur wenigen Sätzen in ein Reportermikrofon bekam seine Karriere einen Knick. Breuer zweifelte in einem Interview Anfang 2002 die Kreditwürdigkeit des Medienmoguls Leo Kirch an. Dessen Konzern ging wenig später unter. Zeitlebens machte Kirch dafür den Manager und die Deutsche Bank verantwortlich. Erst Jahre später einigte sich die Bank mit den Kircherben auf einen millionenschweren Vergleich. Nach seiner Zeit als Vorstandschef führte er für 4 Jahre den Aufsichtsrat des größten deutschen Geldhauses.
Der frühere Chef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, ist gestorben. Alexander Schmidt war das mit seinem Nachruf. Das waren die Informationen am Abend. Danke, wie immer, fürs Zuhören und fürs Einschalten, fürs Interessieren an diesem Programm. Ich bin Thilko Gries. Bis bald und tschüss.